Und nun zum Sport.
Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ-Sport-Podcasts. Der FC Bayern besiegt Borussia Dortmund mit 4:0, eine sogenannte Klatsche, also höchst befriedigend für die einen nach der Pokalenttäuschung beim ersten FC Saarbrücken, blamabel für die anderen. Und noch dazu liefert Bayern-Trainer Thomas Tuchel jede Menge Gesprächsstoff mit einem Auftritt der Kategorie Abteilung Attacke. Was sagt diese Gemengelage über das Innenleben des FC Bayern aus? Wie steht es um den BVB und wie wirkt sich das Wochenende auf die bevorstehenden Champions-League-Partien dieser beiden Clubs aus? Darum drehen sich die nächsten Minuten hier bei Und nun zum Sport. Mein Name ist Anna Dreher und ich begrüße zu dieser Folge Bayern-Reporter Philipp Schneider. Hallo Philipp.
Hallo zusammen.
Und Fußball-Arounder nenne ich dich mal, Philipp Seldorf.
Hallo und ja, darfst mich gerne so nennen.
Wunderbar. Bevor wir auf Thomas Tuchel zu sprechen kommen, der ja gewissermaßen das Thema des Wochenendes war, würde ich gerne erst noch ganz kurz auf dieses Spiel reden, über diesen deutschen Klassiko, der dann ja doch schon erstaunlich früh entschieden war, nach nicht mal 10 Minuten. Philipp Seldorf, ich sage jetzt am Anfang mal noch den Nachnamen dazu, du warst im Stadion, überwog da das Erstaunen darüber, dass Dortmund so gar keine Mittel fand oder eher über die Reaktion der Bayern auf das frühe Pokal aus? Oder warst du gar nicht erstaunt, weil du das alles genauso hast kommen sehen?
Also, dass ich das hätte kommen sehen, das wäre gelogen. Ich hatte ein offenes Spiel erwartet und meine Erwartung war, dass das dann vielleicht einfach mal unentschieden enden wird. Die Dortmunder schienen gut drauf zu sein, jedenfalls widerstandsfähig und wettbewerbsfähig, und die Bayern schienen etwas angeschlagen zu sein. Aber wie wir alle wissen, war der Verlauf dann ein ganz anderer. Das konnte man tatsächlich allerdings ungefähr nach 1,5 Minuten schon erkennen, denn die Bayern haben ja sofort wirklich keine Sekunde verloren, um das Spiel in den Griff zu nehmen und Dortmund unter Druck zu setzen. Es hätte ja auch schon vor der 8. Minute bereits 2:0 stehen können, wenn Coman seine gute Schusschance genutzt hätte. Das 2:0 nach 8 Minuten hat dem Spiel dann natürlich die Richtung gegeben und das sehr, sehr eindeutig und auch sehr einseitig geprägt. Das gab noch mal so einen kurzen Moment von Ungewissheit, als kurz vor der Pause dann im Malen das 2:1 hätte schießen können. Das hätte vielleicht noch mal was bewegt, aber eigentlich war der Ausgang des Spiels schon sehr früh entschieden. Und das lag natürlich in allererster Linie mal an den Bayern, die eben wirklich ihre ganze Klasse ausgespielt haben und Dortmund dann eben ganz schön alt haben aussehen lassen.
Philipp Schneider jetzt, du beobachtest den FC Bayern ja sehr nah über die ganze Saison hinweg. Die Personalsorgen sind ja nicht kleiner geworden seit dem Pokal aus. Philipp hat jetzt schon beschrieben, wie groß diese Dominanz war. Wie hat Tuchel das denn geschafft? Wie hat die Mannschaft das geschafft, dass gerade in diesem Prestigeduell diese Verletzungsliste jetzt auf so dominante Weise kompensiert werden konnte?
Ja, wie er es genau geschafft hat, das ist vielleicht eine Frage, die man sogar an die medizinische Abteilung irgendwie weiterreichen müsste. Es ging ja im Kern da jetzt um 2 Spieler, die gespielt haben, bei denen man lange Zeit nicht wusste, ob sie würden spielen können. Nämlich zum einen Leon Goretzka nach seinem Handbruch, der also mit einer sehr, sehr beachtlich dick getapten, fast schon Boxerfaust angetreten ist. Und dann noch der Innenverteidiger Dayot Upamecano, der halt gerade rechtzeitig wieder fit geworden ist. Was jetzt die medizinische Abteilung da verabreicht hat an Tabletten und Spritzen, weiß natürlich kein Mensch. Upamecano, der dann sofort zum Einstand auch getroffen hat, musste ja später ausgewechselt werden. Und es kam der junge Nachwuchsspieler Pavlovic, der dann ins Mittelfeld rückte. Und Leon Goretzka hat dann mal wieder zum zweiten Mal jetzt schon in seiner Karriere den Aushilfs-Innenverteidiger gegeben. Man kann es jetzt auf 2 Arten interpretieren, finde ich. Entweder man ringt sich mal zu der Beobachtung durch, dass man sagt, mein Gott, dieser Kader des FC Bayern, der ja zweifelsfrei tatsächlich sehr dünn ist, zumindest in der Defensive, in der Offensive ist er mannigfaltig und opulent bestückt, hat dann trotzdem noch so viel Qualität, dass es eben dann halt doch noch reicht. Weil wie soll man es jetzt anders werten? Also ein 4:0 gegen Borussia Dortmund ist ja dann doch mal, ja, ist dann doch mal ein Ausrufezeichen, das gesetzt wurde. Oder auf der anderen Seite, man kann sagen, es hat halt gerade durch glückliche Fügung so gereicht, dass diese beiden Spieler halt fit wurden. Irgendwo dazwischen wird sich die Wahrheit bewegen. Aber klar ist halt auch, wenn jetzt Upamecano irgendwelche Folgeschäden davongetragen hätte, körperlicher Art, in diesem Spiel, dann wird es halt tatsächlich, zumindest in der Defensive, nochmal richtig eng jetzt.
Sowas sagt ja aber auch immer gleichzeitig auch was über diejenigen aus, die auf der anderen Seite gespielt haben. Borussia Dortmund hat jetzt seit 17 Spieltagen, ich hoffe, ich habe das richtig im Kopf gehabt, das erste Mal verloren, aber eben auch seit 5 Jahren kein Bundesliga-Duell mehr gegen die Bayern gewonnen. Und jetzt hat der BVB nicht mal ausnutzen können, dass die Münchner so angeschlagen angereist sind. Was sagt das dann wiederum über die Verfassung der Dortmunder aus?
Ich glaube, dass das wirklich zuallererst an den Bayern gelegen hat, die eben sich im richtigen Moment gestraft haben, wie man das ja auch von ihnen kennt, wenn sie gegen Gegner antreten, die sich dazu berufen fühlen, sie vom Thron zu stürzen, also die Münchner vom Thron zu stürzen. Dann sind sie immer besonders wach und konzentriert und entschlossen auch. Und diese Entschlossenheit, die ist ihnen natürlich auch beigebracht worden von ihrem Trainer, der sicherlich sie nach dem Scheitern im DFB-Pokal an der Ehre zu packen verstanden hat. Aber ich glaube, diese Motivation, die kommt auch aus dem Kader selbst heraus. Denn nach einer Blamage möchten diese Spieler keine zweite Blamage erleben und mobilisieren dann eben auch das, was in ihnen steckt. Das ist klingt jetzt etwas platt, aber ich glaube, genau so ist es, denn wir erleben es ja immer wieder. Es ist ja ein wiederkehrendes Motiv in der Liga, ja, dass die Bayern hier und da irgendwo mal nur unentschieden spielen oder so, womöglich gegen Bochum mal nicht gewonnen haben. Und dann kommt im nächsten Spieltag eben einer von den Herausforderern und bekommt die Quittung dafür, ne, dass es dann da ein bisschen Kritik gegeben hat am großen FC Bayern. Dass die Dortmunder eine gewisse Erfolgsserie vorweisen konnten, das haben sie sich zwar einerseits selbst geschaffen, andererseits war das auch irgendwie eine schon wackelige Serie, denn sie haben ja doch auch einige Spiele umbiegen müssen. Sie haben nicht immer so richtig überzeugen können, gerade spielerisch nicht. Es ist schwer einzuschätzen, wie stark dieser Dortmunder Kader tatsächlich ist. Ich finde, dass sie mit dem Verlust von Jude Bellingham natürlich einfach Klasse verloren haben. Und die kann man auch nicht ausgleichen auf Anhieb. Das macht sich auch bemerkbar im Spiel. Das ist ein bisschen zufälliger, als es mal war. Ich finde das aller Ehren wert, das, was sie bisher so geschafft haben. Es zeigt sich aber auch, dass sie, wenn es um die persönliche Fähigkeiten der Spieler geht, also der einzelnen Spieler geht, dann stehen sie natürlich hinter den Bayern deutlich zurück und auch hinter Bayer Leverkusen, die ja nun quasi die neuen Dortmunder sind im Moment, aus Sicht der Bayern, nämlich eben der große Herausforderer.
Ja, die Tabelle liest sich ja so. Leverkusen Platz 1, Bayern Platz 2, VfB Stuttgart ist Dritter und Dortmund Vierter. Jetzt hätten wir diese Podcast-Folge auch wunderbar damit füllen können, über eben diese Leistung der beiden Mannschaften zu sprechen, noch den Blick auf die Champions League zu werfen. Aber es ist ja eben noch viel mehr passiert. Am Freitag schon hat Bayern-Trainer Thomas Tuchel in der Pressekonferenz eine Spitze in Richtung der TV-Experten Lothar Matthäus und Dietmar Hamann gesetzt. Die Fortsetzung folgte nun nach dem Sieg gegen den BVB. Also es hat ihn nicht so richtig losgelassen. Philipp Schneider, kannst du das nochmal rekapitulieren für diejenigen, die vielleicht gar nicht mitbekommen haben? Wobei, vermutlich hat es jeder mitbekommen, der diesen Podcast hört. Aber trotzdem, also wie ging das los?
Ja, du hast es ja gerade schon gesagt. Also los ging es tatsächlich mit dieser Vorspieltagspressekonferenz in München, also am Freitag, wo Thomas Tuchel ja tatsächlich etwas ganz Wunderbares gelungen ist, nämlich ein rundum gelungener Gag. Da wurde er gefragt, was er dazu sagen würde, zu der Kritik von Lothar Matthäus, dass diese oder Didi Hamann, dass die von ihm trainierte Mannschaft im Grunde sich nicht weiterentwickelt hätte, seit er Trainer beim FC Bayern ist. Und dann hat er ja den schönen Satz gesagt, ich kann auch bei den beiden keine Weiterentwicklung erkennen. Und wenn man so will, könnte man ja so tatsächlich auch so ein bisschen, ja, die Biografie von Lothar Matthäus, die könnte ja genau diesen Titel tragen. Leider keine Weiterentwicklung zu erkennen. Also insofern, ich glaube, das war einfach eine gelungene Spitze. Und wenn man nun dachte, damit lässt er es bewenden, also ich dachte das zum Beispiel, der sah sich dann ja schon im Prinzip vor dem Spiel jetzt gegen, also vor Anpfiff, da hat er ja schon wieder die nächsten Spitzen gesetzt gegen Hamann und Matthäus. Und dann dachte ich schon wiederum, jetzt wird das aber damit bewenden lassen, weil jetzt hat er ja 4-0 gewonnen im Spitzenspiel. Was will dieser Mensch denn eigentlich noch Schöneres von diesem Tag verlangen? Und dann kam er aber tatsächlich sichtlich dampfend So hat es im Übrigen auch der Sky-Moderator Hellmann im Anschluss nochmal dargestellt. Er meinte, er hätte das schon im Tuchel schon angesehen, als er zu diesem Expertentisch nach Spielende gekommen sei. Ja, und dann hat er halt im Grunde direkt wieder genauso weitergemacht, wie er vor dem Spiel begonnen hatte. Nämlich, als ihm Hellmann einfach gratuliert hat zu diesem Sieg, hat er gesagt, ja, erstaunlich, ein Sieg, obwohl es keine Weiterentwicklung in der Mannschaft gibt und obwohl ja das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft angeblich so zerrüttet ist. Durchaus erstaunlich. Und so hat sich's dann durchgezogen und durchgezogen. Es hat dann nachher gegipfelt in seinem Abbruch. Also er hat sich dann irgendwann entrüstet sein Hörgerät aus dem Ohr gezogen und auf den Tisch gelegt und hat halt gesagt, also er wollte jetzt mit Lothar Matthäus, der ja mit ihm am Tisch stand, wollte er jetzt also nicht in die Tiefenanalyse einsteigen, sondern von dannen ziehen. Und das hat er dann auch gemacht und hat dann noch in den Satz hinterhergerufen, also sinngemäß viel Spaß dabei. Jetzt müsst ihr eine 180-Grad-Wende hinlegen zu eurer bisherigen Berichterstattung. Viel Spaß dabei. Und so ist er dann davon gestapft. Ja. Und man hat sich dann ja als Beobachter schon gefragt, ob das jetzt so unbedingt notwendig war in dem Moment. Er hatte ja wirklich dieses Spiel auf sehr bemerkenswerte Weise gewonnen. Also er hatte seinen dünnen Kader zum Erfolg gecoacht, hatte sogar in der zweiten Halbzeit, wir hatten es eben schon mal kurz angesprochen, das Nachwuchstalent Pavlovic eingewechselt. Und auch das hatte keinen Gegentreffer der Dortmunder zur Folge gehabt, sodass man ja einfach dachte, schlau wäre vielleicht jetzt gewesen, anstelle von Thomas Tuchel einfach nur seine Taten sprechen zu lassen und als Gentleman zu schweigen. Weil dann wäre die Debatte ja von ganz alleine vielleicht auch nochmal auf die Experten gekommen, die vorher kritisiert hatten, es gäbe keine Entwicklung in der Mannschaft. Weil es gab, in diesem Spiel ist tatsächlich eine Entwicklung zutage getreten, die sich aber überhaupt nicht mehr wegdeuten ließ. Und ja, er hat sich sozusagen, der Kollege Philipp Seldorf hat das so wunderbar geschrieben in seinem Text zu diesem Ereignis, hat gesagt, Thomas Tuchel, er hätte im Prinzip eine Seifenoper aufgeführt und sei selbst Regisseur, Autor und Hauptdarsteller gewesen. Und ich glaube, besser kann man das gar nicht sagen. Genauso war's. Und die Frage ist, was hat er damit bezweckt und warum hat er das überhaupt getan? War das nur aus der Emotion oder hat es doch irgendeinem kunstgemeinen schlauen Plan irgendwie gefolgt, den wir Banausen vielleicht noch alle nicht erkennen können.
Philipp, hatte ich das auch so erstaunt? Also Tuchel ist ja ein sehr erfahrener Trainer noch dazu, jetzt mal abgesehen davon, dass man selber irgendwie unabhängig von Erfahrung abschätzen könnte, was für eine Reaktion auf solche Aussagen folgt oder dass damit das wieder zusätzlich aufgewirbelt wird. Er wollte ja aber offensichtlich einfach als aktiv handelnder einen Schlusspunkt dahinter setzen, jetzt mal außen vor gelassen, ob ihm das damit gelungen ist oder nicht. Aber man kann ja jetzt verschiedene Dinge vermuten. Also fühlt er sich so von der Kritik getroffen? Ist er da in gewisser Weise dünnhäutig? Ihm könnte ja auch egal sein, was ein Matthäus und ein Didier Hamann sagen. Ist das ein Zeichen nach innen gewesen oder was war das?
Es gibt, glaube ich, fast keinen Trainer in einer prominenten Profifußballmannschaft, dem es egal ist, was die Kritiker sagen, ob es Kritiker in Zeitungen oder im Fernsehen sind oder eben ehemalige Spieler, die ja quasi Akteure im großen, also als Akteure im großen ganzen Seifenoper-Geschäft Fußball zu sehen sind, ne? Die sind ja Mitspieler sozusagen. Und auch Tuchel ist das nicht egal. Ich glaube, dass er natürlich oder dass er ein Bedürfnis hatte, da mal was loszuwerden. Üblicherweise erledigt bei den Bayern das ja ein anderer oder hat das jahrzehntelang ein anderer erledigt. Die öffentliche Kritik, mit wieder zu kartätschen, das hat dann eben immer Uli Hoeneß getan, der aber jetzt natürlich eher im Hintergrund tätig ist und das nicht zur Stelle sein konnte. Und jetzt hat Tuchel sozusagen selbst in die Hand genommen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Reaktion auf diese Systematik der Kritik ist. Ja, das ist ja so eine Art Zusammenspiel auch, das da teilweise stattfindet, so zwischen der tonangebenden Boulevardpresse, Springerpresse vorneweg. Sky, die zwar einerseits den Fußball sozusagen verkaufen, weil sie ihn ja selber eingekauft haben, sie müssen ihn also verkaufen, und ihn andererseits journalistisch, redaktionell durchaus kritisch begleiten. Und da liefern sich die beiden Parteien sozusagen gegenseitig Schlagzeilenmaterial. Und Tuchel steht so mittendrin. Und das hat er ja zwischenzeitlich auch mal anklingen lassen, ja, dass er dafür eigentlich nicht zur Verfügung stehen möchte, permanent auf die teilweise sehr, sehr, sehr steilen, provokativen Thesen von Dietmar Hamann reagieren zu müssen, weil er immer wieder danach gefragt wird. Oder eben auf Lothar Matthäus ja auch durchaus unnachgiebige Kritik eine Antwort zu geben. Das missfällt ihm natürlich, ja, und das stresst ihn auch. Ne? Und, wenn er jetzt so tut, als würde er die Berichte nicht lesen, das hat er ja auch, glaube ich, am Ende der vorigen Woche behauptet, dann sagt er sicherlich nicht ganz die Wahrheit. Natürlich bekommt er mit, was über ihn und über seinen Fußball und über seine Rolle beim FC Bayern geschrieben wird. Und ja, in einer extrem sensiblen Situation, wie der vor dem Dortmund-Spiel nach einer Niederlage im Pokal in Saarbrücken, sah er sich so ein bisschen an die Wand gedrängt und hat sich jetzt quasi Befreiung verschafft. Das hat am Ende wahrscheinlich auch mit ein bisschen Luft ablassen zu tun. Und ich glaube, das hat ihm ganz gut getan. Ob das jetzt dauerhaft Wirkung haben wird, das bezweifle ich stark. Natürlich schüchtert er damit niemanden ein und die Kritik wird nicht verstummen, sobald die Bayern mal wieder eben ein Spiel nicht gewinnen. Das ist Tuchel natürlich auch klar.
Also ich kann alles nur unterstreichen, was du sagst. Nur eine, weil du gerade den Vergleich zu Uli Hoeneß aufgemacht hast und der Abteilung Attacke. Ich fand ja eben, ich habe deswegen ja das eben so gelobt, was er am Freitag gemacht hat auf der Pressekonferenz. Das war im Prinzip eine Reminiszenz an Uli Hoeneß. Also er hat quasi die Kritik mit Wortwitz zurückgezahlt, als er nämlich sagte, ich sehe bei den beiden auch keine Entwicklung. Aber das hätte jetzt Uli Hoeneß, glaube ich, nicht gemacht, am Expertentisch stehend, sich nicht in den Infight mit Lothar Matthäus zu begeben, sondern er hätte dann tatsächlich das Verlangen gespürt, ihn auch argumentativ, vielleicht auch unsachlich, an die Wand zu klatschen, rhetorisch. Und dass sich Tuchel da so weggeduckt hat, das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, weil ich hätte das gerne gehört. Also ich hätte tatsächlich die Detaildebatte gerne als Zuschauer in dem Moment hätte ich gerne vernommen und ich hätte gerne gehört, was er konkret denn eigentlich zu diesem Vorwurf sagt, dass seine Mannschaft keine Entwicklung genommen hat. Es gibt ja auch Leute, die sagen, die größte Entwicklung, die Mannschaft unter dem Trainer Tuchel genommen hat, ist die Verpflichtung von Harry Kane gewesen. Also diese These hat auch sehr, sehr viele Liebhaber. Da hätte natürlich dann der Trainer gar nicht so großen Anteil an diesem Fortschritt. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich befürworte diese Theorie nicht, aber es hätte sich eine tolle Diskussion da entwickeln können. Und wie gesagt, Uli Hoeneß hat damals, das erinnert man sich heute noch dran, obwohl es mehr als 20 Jahre her ist, dass er gesagt hat, Lothar Matthäus wird in diesem Verein nicht mal Greenkeeper. Es sind solche Scharmützel, verbalen Scharmützel sind ja auch immer tatsächlich eine gute Gelegenheit, um was Bleibendes zu schaffen und woran sich die Leute noch Jahre später gerne erinnern. Ich fänd's schade, wenn jetzt irgendwie diese Debattenkultur, die man zu Recht kritisieren kann, auch die Unsachlichkeit und Schärfe dieser sogenannten Gurus, Hamann und Matthäus, kann man auch kritisieren, aber die jetzt einfach so aus dem Diskurs auszuschließen, was ja in dem Moment de facto der Plan war von Tuchel. Er hat gesagt, er möchte da nicht mehr drauf angesprochen werden. Also sein Plan ist Stand jetzt, er möchte nie wieder angesprochen werden auf irgendwelche Kritikpunkte von Hamann und Matthäus. Und dann würde ich sagen, das ist nicht nur schade, sondern das sollte man auch versuchen, irgendwie zu unterlassen.
Niemand hat mehr Erfahrung im Kampf gegen die Medien als Uli Hoeneß. Der hat da schon 100 Schlachten geschlagen und teilweise auf raffinierte und durchaus auch hintersinnige Art. Da ist Thomas Tuchel natürlich nicht ganz so erfahren und versiert, merkte man auch, finde ich, am Samstag. Es war ja teilweise fast ein bisschen unbeholfen, wie er sich dann so in die Ironie geflüchtet hat oder sogar in den Sarkasmus. Und da zeigte sich eben, dass es eigentlich nicht sein Metier ist, sich eben in der Öffentlichkeitsarbeit durch Widerstand hervorzutun. Da fehlt den Bayern vielleicht auch jetzt jemand, der so an verantwortlicher Stelle mal einspringen könnte, um Kontra zu geben. Also der Hans-Christian Driesen und Herbert Hainer sind eben wesentlich konzilianter und so. Das sind auch in gewisser Weise Geschäftsleute. Die machen einen etwas anderen Job als früher eben Hoeneß oder auch Rummenigge. Und der Sportdirektor Freund, der ist halt auch noch nicht so lange dabei und muss sich das erstmal auch so ein bisschen angucken und aneignen, wie es beim FC Bayern so zugeht im Verhältnis mit der Öffentlichkeit. So, und deswegen ist Tuchel jetzt quasi alleinverantwortlich hervorgetreten. Ja, und ich muss sagen, es hatte ja doch auch einen gewissen gewissen Unterhaltungswert und auch eine gewisse Power. Es ging ja jetzt auch nicht so irrsinnig in die Tiefe, beziehungsweise es war auch nicht so aggressiv und umfassend. Vielleicht ist die Sache auch nicht ganz so hoch zu werten, wie auch wir das getan haben, weil man auch so ein bisschen natürlich darüber rätselt, was eigentlich so seine Beweggründe waren und was er überhaupt erreichen wollte. Das bleibt natürlich weiterhin so ein bisschen im Unklaren.
Ich habe mich ja, während ich das beobachtet habe, auch so ein bisschen gefragt. Also einerseits war ich auch erstaunt wie ihr, dass er das jetzt nochmal so proaktiv quasi aufgebracht hat. Gleichzeitig konnte ich in gewisser Weise verstehen, dass er genervt davon ist und dass er so eine Klarstellung bringt, in welcher Dimension die dann ist. Das, Philipp, hast du ja gerade auch schon gemeint, dass das in dieser Definiertheit, in dieser Entschlossenheit ja ein bisschen unrealistisch ist. Aber gleichzeitig dachte ich auch, diese Meinung von TV-Experten oder Gurus oder wie wir sie nennen wollen, die sind ja part of the game. Also die gehören ja inzwischen einfach fest zum Sport dazu. Jede Sportart hat ihre Experten, die dann Kritik äußern oder loben oder sich mit welchen Interessen auch immer oder welche Sympathien auch immer äußern. Das ist ja nichts Neues auch in der Schärfe. Aber wie würdet ihr das denn jetzt in dieser Konstellation einordnen? Vielleicht auch gerade ganz speziell mit den Experten Hamann und Matthäus.
Der Lothar Matthäus, der ist ja schon länger jetzt so ein bisschen jemand, der den FC Bayern versucht, an jeder Stelle zu nerven, wo es halt nur geht. Manche Leute sagen, das macht er halt nur, weil er halt tatsächlich doch gerne mal einen Job endlich finden würde in diesem Club, über den Uli Hoeneß halt gesagt hat, dass Lothar Matthäus hier nicht mal Greenkeeper wird. Und es gab ja in diesem Jahr schon einen weiteren legendären Disput, den er sich Anfang des Jahres mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn geliefert hat. Und
das stimmt, der war ja fast noch legendärer.
Der war insofern halt auch legendär, weil der, ich habe das damals so beschrieben, dass er in so eine Detektivrolle da geschlüpft ist, der Lothar Matthäus. In eine Rolle, die, man kann jetzt sagen, die war vielleicht völlig unnötig, aber es war zweifelsfrei eine Rolle, die garantiert niemand anders haben wollte, außer Lothar Matthäus. Also niemand wollte diesen Job übernehmen, diese nervigen Fragen zu stellen. Und das war nach der Trennung eben von Julian Nagelsmann und unter diesen sehr kuriosen Umständen, an die wir uns erinnern. Und Tuchel war neuer Trainer. Und dann hat er halt Oliver Kahn ja mehrfach vorgeworfen, er hätte das sogenannte Mia San Mia, also dass dieses Wohlfühl, dieses Lagerfeuer, diese Lagerfeueratmosphäre, die den FC Bayern früher mal ausgezeichnet hat und wenn man ehrlich ist, jetzt schon länger nicht mehr, er sei dafür sozusagen verantwortlich, dass das abhanden gekommen sei. Und dann hat sich ein legendärer Dialog entwickelt zwischen den beiden, weil Oliver Kahn dann tatsächlich zu Lothar Matthäus gesagt hat, was heißt das eigentlich? Was willst du eigentlich sagen? Was ist denn dieses Mir San Mir? Und man hat sich so gedacht, die reden jetzt gerade irgendwie über die Erfindung des Rads oder die Entdeckung des Feuers, aber die sprachen über etwas, was sich gar nicht so einfach in Worte fassen lässt. Aber der Punkt war, sie sprachen 4 Minuten darüber und nach diesen 4 Minuten war keiner schlauer, die beiden nicht, der Zuschauer nicht. Und ja, das ist halt eine Eigenschaft, die Lothar Matthäus natürlich mit sich bringt, weil es von ihm in gewisser Weise erwartet wird. Also er bekommt halt Geld dafür, diese Fragen zu stellen und dann halt, wie es der Philipp auch gerade dargestellt hat, halt auch in erster Linie Schlagzeilen für die Springerpresse zu generieren. Ich bleibe halt dabei, wenn man sich irgendwie mit einem gewissen Charme dieser Debatte stellt, dann passiert einem nichts Schlimmes, auch nicht als Trainer des FC Bayern. Wobei man das auch nicht unterschätzen darf, wie unglaublich nervtötend das Prinzip ist, wenn man Bayern-Trainer ist, dass man die immer gleichen Fragen gestellt bekommt. Das ist eben der Unterschied zu anderen Clubs, zu kleineren Clubs. Da verschwinden solche Themen irgendwann mal. Aber bei Thomas Tuchel sind es halt im Grunde 3, 4 Themen, auf die er bei jeder Pressekonferenz angesprochen wird. Eines dieser Themen war, bis Manuel Neuer ins Tor zurückgekehrt hat. Jede Woche wurde er gefragt, wann kehrt Manuel Neuer ins Tor zurück? Wie sieht's aus? Dann wurde er in jeder Pressekonferenz gefragt, was ist denn jetzt eigentlich? Sie haben ja keine sogenannte Holding Six, also einen rein defensiven Mittelfeldspieler. Was machen Sie denn jetzt? Das wurde er immer gefragt. Und dann wurde er immer auf Lothar Matthäus und Didi Hamann angesprochen. Und der 4. Punkt, auf diesen aus Tuchels Sicht zu dünnen Kader. Und wenn man halt plötzlich dann weiß als Trainer, ich kann mir das schon vorstellen, du gehst in eine Pressekonferenz, du weißt genau, diese vier Themen, die kommen jetzt wieder, die kamen letzte Woche und die kommen nächste Woche auch wieder, dass man dann irgendwann mal versucht, zumindest einen dieser Handlungsstränge, die für einen Trainer sehr nervig sind, oder Debattenstränge, einfach mal künstlich abzusägen. Und ich glaube, das hat er jetzt tatsächlich vor. Ich glaube, er wird morgen, wenn er gefragt werden wird, nach Hamann und Matthäus, wird er halt einfach sagen, nächste Frage bitte, ich gebe keine Antworten mehr zu irgendwelchen Fragen, in denen Lothar Matthäus oder Didier Hamann vorkommen.
Aber es steht ihm doch auch zu, oder nicht?
Das steht ihm absolut zu. In der Tat, ich glaube, dass das tatsächlich der Versuch ist, zumindest dieses Kapitel der Öffentlichkeitsarbeit zu schließen. Das wird ihm nicht gelingen, fürchte ich, denn es hört ja nicht auf. Es wird immer weitergehen. FC Bayern bleibt eben so der Gegenstand für die Erregung öffentlicher Belustigung oder eines Ärgernisses, wie auch immer die Gemütslage gerade ist. Da ist jetzt letztlich jeder Anlass groß oder auch gering genug. Und ob das dann von Hamann oder Matthäus vertreten wird, spielt letztlich keine Rolle. Also aus dieser Maschinerie wird sich Tuchel mit diesem kleinen Exkurs in die Abteilung Abtacke nicht verabschieden können. Aber vielleicht hat es ihm auch einfach mal ganz gut getan.
Ich finde, man kann das ja auch so betrachten, dass Lothar Matthäus in gewisser Weise die Erwartungen eines TV-Experten, auch kritische Fragen zu stellen, voll erfüllt. Da gibt es ja auch manch anderen Experten, der auf einmal, sobald die Person, um die es geht, neben ihm steht, vergisst, dass er davor eine kritische Frage hatte.
Ich finde das auch. Matthäus ist immer sehr nah dran am Sport und am Spiel und natürlich versteht er total viel vom Sport und vom Spiel und deutet vieles richtig. Er ist allerdings in seinen dann Urteilen, ist er natürlich auch wirklich wie das Schilfrohr im Wind. haben die Bayern gewonnen, dann ist es alles großartig und die Formation steht und die Taktik stimmt. Und haben sie dann eben nicht gewonnen oder auch nur irgendwie eine schlechte Halbzeit gespielt, ja, dann wird das große Ganze in Frage gestellt. Das kommt bei Matthäus halt auch vor. Da ist ja wirklich wenig Stringenz in dieser Kritik. Und das ist natürlich auch irgendwie anstrengend einfach, ja, weil als Cheftrainer, ob der jetzt Tuchel heißt oder Nagelsmann oder früher Hitzfeld und Magath, man kriegt es immer ab bei den Bayern. Das ist nun mal auch im Preis inbegriffen, klar. Weiß man eigentlich, bevor man den Job antritt, wenn man dann ihn aber einmal ausübt, glaube ich, wird man überrascht, wie wirklich mühsam und anstrengend das einfach ist.
Ja, und das von Philipp angesprochene Lob plötzlich der Bayern, das gipfelte dann gestern in dem herrlichen Satz von Lothar Matthäus. Da hat er in der dritten Person plötzlich von sich gesprochen und meinte, das findet übrigens auch der Experte Matthäus, woraufhin dann Thomas Tuchel antwortete, na, das ist doch wunderbar, dann ist ja heute Ostern und Weihnachten. Und das ist eben das, was ich meine. Der ist so schlagfertig, dieser Trainer Tuchel. Und deswegen, in Wahrheit hätte ich ihm noch gerne ein bisschen länger in seinem Sarkasmus zugehört, als dass er das Interview abgebrochen hat. Das ist eigentlich da oute ich mich jetzt. Also, weil er kann es halt einfach. Also, und er ist halt sehr wortmächtig und pointiert.
Wir haben jetzt für diesen expliziten Fall keine definitive Antwort, was Tuchel mit seinem Verhalten, mit seinen Aussagen da verfolgt hat und haben jetzt gemutmaßt. Aber man kann diese Episode ja einordnen in die bisher geschriebenen Kapitel zum Trainer Thomas Tuchel. Also grundsätzlich seine Auftritte oder auch sein Verhalten, wenn es Kritik gibt gegen vielleicht auch Clubbosse. Philipp, wie würdest du das mit diesem Blick, also ein bisschen übergeordneter interpretieren, auch vielleicht, was das jetzt gerade über die Phase aussagt, in der Tuchel mit seinem aktuellen Club, dem FC Bayern, steckt?
Also was man, glaube ich, als roten Faden erkennen kann, in dieser ganzen Ära Tuchel, die ja jetzt auch seit März schon läuft, dass er immer sehr bemerkenswert offen seine Meinung kundtut. Also auch zum Erstaunen der Öffentlichkeit. Wir erinnern uns an seine Stellungnahme mal, wo er nach einer Niederlage in der Champions League plötzlich sagte, er hätte sich schockverliebt in seine Mannschaft. Wir erinnern uns daran, dass er auf wirklich bemerkenswert offene, transparente Weise sein komplettes Mittelfeldpersonal im Grunde die Qualität abgesprochen hat, die er eigentlich sucht, nämlich die eines defensiven Mittelfeldspielers, indem er halt wirklich von jedem seiner Spieler, damals war Gravenberch noch da, Conny Leimer, Kimmich und Goretzka, und er hat halt jedem attestiert, dass sie im Grunde einfach zu viel unterwegs seien mit Ball. Also da, das sind solche Sachen, welcher Trainer macht sowas öffentlich? Das sind ja eigentlich Themen, die sollten besser in der Kabine bleiben und die sollten besser in den Debatten bleiben, die mit den Verantwortlichen für den Kader geführt werden. Das ist, wenn man so will, irgendwie die größte Stärke und vielleicht auch die größte Schwäche, die Thomas Tuchel auszeichnet. Seine gnadenlose Ehrlichkeit. Und er trägt halt nicht nur sein Herz irgendwie auf der Zunge, sondern auch seinen Zorn, wie wir es jetzt erlebt haben, nach dem Dortmund-Spiel. Und als Reporter ist man natürlich dankbar für so einen Trainer, weil es gibt nichts Langweiligeres als jemanden, der nie öffentlich macht und nicht mal ansatzweise anreißt, was ihn gerade umtreibt als Trainer und was ihn beschäftigt, was die Probleme einer Mannschaft sein können. Ob es dann der Sache immer dienlich ist. Also, wie gesagt, für die Medien ist es natürlich ein Fundstück, so ein Trainer, der sich so äußert. Aber für den Club, ob es dann immer so hilfreich ist, zum Beispiel die angesprochene Totalrasur des Mittelfeldpersonals, was er halt in der Sommerpause im Grunde gemacht hat, die hat höchstwahrscheinlich bei dem einen oder anderen Akteur dann auch Spuren hinterlassen, weil er sich hinterfragt hat, okay, ich kann halt diese Spielweise, die der Trainer eigentlich von mir verlangt, nämlich dass ich mich mit meiner ganzen Hingabe nur den Defensivaufgaben widme und mich überhaupt nicht in die Offensive einschalte oder mal einen Chipball spiele, der dann ein Assist wird und zu einem Tor führt. Das kann ich halt gar nicht. Also was das letztlich in den Köpfen der Spieler auslöst, ob das immer nur ja leistungssteigernd und als Motivationsrede fungiert oder ob das halt auch gewisse Blockaden verursachen kann, das wird man letztlich jetzt nicht beweisen können. Aber es ist jedenfalls eine Rhetorik, die man von kaum einem anderen Trainer kennt. Für die Öffentlichkeit, für die Journalisten wie uns ist es natürlich toll. Nur ein weiteres Beispiel, was er ja auch öffentlich gemacht hat, ist, dass nach dieser Transferperiode, die er beim FC Bayern bekanntlich ein siebenköpfiges Gremium verantwortet hat, wo dann zum Erstaunen dieses siebenköpfigen Gremiums am Schluss der Transferperiode nur noch lauter Spieler den Verein verließen, aber doch überhaupt keiner mehr kam. Auch das hat er ja öffentlich gemacht und hat halt gesagt, dieser Kader ist auf Kante genäht und sozusagen ein Betriebsrisiko. Und da hat er dann ja auch die Kritik geerntet von den Bossen, also von Jan-Christian Dresen, dem neuen Vorstandsvorsitzenden, der ihm dann gesagt hat, dann erwarte ich von einem Trainer halt, dass er ein bisschen kreativ wird. Und das ist er dann ja auch geworden, indem er zum Beispiel Leon Goretzka zu einem Innenverteidiger jetzt schon zum zweiten Mal umfunktioniert hat, indem er Nachwuchsspielern wie Krezic und Pavlovic halt jetzt auch mal Spielzeit, tatsächlich aus der Not, aber immerhin Spielzeit gegeben hat. Mhm. Es sind halt in den letzten Wochen und Monaten, das ist das Einzige, was ich sagen möchte, sind halt Debatten in die Öffentlichkeit gekommen, die dort nicht unbedingt hätten landen müssen. Also auch diese Debatte über den Kader, das hätten die Medien schon ganz von alleine irgendwie entdeckt, dass da vielleicht jetzt ein Innenverteidiger fehlt, dass da vielleicht auch ein defensiver Mittelfeldspieler noch fehlt. Aber man konnte es dann in der Presse halt immer untermauern mit Zitaten vom Tuchel gegen Hoeneß. Hoeneß findet nämlich, dass der Trainer mindestens genauso verantwortlich dafür ist, dass nicht noch Spieler gekommen sind. Tuchel wiederum findet, dass er überhaupt nicht dafür verantwortlich ist und so weiter. Und das sind im Grunde Debatten, die sich der Club hätte ersparen können, wenn diese Debatten nicht in der Öffentlichkeit gelandet wären. Es wäre dann nur für uns langweiliger geworden, ganz klar.
Das macht doch zugleich auch den Unterhaltungswert den traditionellen Unterhaltungswert des FC Bayern aus, dass eben solche Debatten einigermaßen öffentlich stattfinden, unter Zutun eben auch der Hauptdarsteller. Ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt, dass sich diese Leute auch so ein bisschen aneinander gewöhnen mussten erst. Also Tuchel an die alten Bayern-Herren und selbiger an Tuchel. Soweit ich das verstehe, haben die nach wie vor eine sehr gute und sehr enge Beziehung. Also speziell Hoeneß und Tuchel sind ja im ständigen Austausch privat. Also ne, persönlich meine ich. Da herrscht schon Sympathie füreinander. Ich glaube, die haben sich natürlich im Sommer gegenseitig geschadet. Einerseits hat Tuchel zu viel gefordert oder den Anschein erweckt, zu viel und zu fordern, vor allen Dingen auch zu teure Spieler zu fordern. Und die Bayern Vorgesetzten haben dann andererseits trotzig reagiert und gesagt, so dann holen wir jetzt gar keinen, weil so viel Geld wollen wir nicht ausgeben. Am Ende, wenn man das zusammenrechnet, wurde mir mal gesagt jetzt, dann haben die Bayern in diesem Transfersommer knapp 30 Millionen plus gemacht, obwohl sie eigentlich bereit waren, 80 Millionen minus mit 80 Millionen minus rauszugehen aus dem Saison. Tja, das lässt ja dann auch Raum für weitere Korrekturen, und das wird ja wahrscheinlich auch passieren im Winter.
Korrekturen ist ein gutes Stichwort, weil die womöglich jetzt kurzfristig notwendig sein werden. Am Mittwoch steht das nächste Spiel an in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul. Die Münchner führen die Gruppe an. Also es ist rein sportlich jetzt eine Partie, die, ich sag mal, komfortabel angegangen werden kann. Aber personell bleibt es ja knapp. Wie wird Tuchel an dieses Spiel jetzt rangehen? Und wie wichtig auch im, ich sag mal, weiteren guten Binnenklima wäre da jetzt der nächste gute Auftritt?
Also ich glaube, er wird es wie beim letzten Spiel machen, dass er in erster Linie wieder auf seine medizinische Abteilung hört und die dort ansässigen Experten, die ihm dann halt sagen, wie ist der Stand bei Upamecano, wie ist der Stand bei Goretzka. Goretzka selbst hat schon gesagt, es sei zwar etwas schmerzhaft gewesen, mit dieser dick bandagierten Hand zu spielen, aber er würde sich wünschen, das gleich wiederholen zu dürfen. Also man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass Tuchel jetzt mehr Personal zur Verfügung hat, weil ja auch der gesperrte Kimmich in der Champions League einsatzfähig ist. Das heißt, höchstwahrscheinlich wird der Kimmich wieder ins Mittelfeld versetzen, und dann wird dort einer weichen, also entweder Leimer oder Goretzka. Und dann im folgenden Bundesligaspiel wird es wieder so sein, dass Kimmich wieder gesperrt fehlt, und dann spielen wahrscheinlich wieder Leimer und Goretzka. Also man hangelt sich jetzt gerade so von Partie zu Partie, aber das, was ich eingangs meinte, hat meiner Meinung nach wie vor Bestand. Die Situation ist noch an keinem Spieltag so bedrohlich gewesen, dass man sich wirklich sorgen müsste, dass der FC Bayern jetzt vor die Hunde geht, sondern es ist dann doch immer noch ein Jammern auf sehr hohem Niveau, weil absolut, die Spieler, die dann zum Einsatz kommen, die würden sich andere Mannschaften, auch Borussia Dortmund, halt tatsächlich so wünschen. Insofern, wir können jetzt darüber spekulieren, ist er fit oder ist er nicht fit. Ich wage zu behaupten, selbst wenn Upamecano jetzt doch wieder nicht wird spielen können, mein Gott, dann spielt halt Goretzka wieder in der Innenverteidigung und im Mittelfeld spielen Leiber und Kimmich. Was sind das denn für Debatten, die wir hier letztlich führen?
Also absolut. Da dürfen wir nicht ganz ohne Selbstkritik sein. Wir machen da ja auch mit, das räume ich gerne ein. Allerdings muss ich auch manchmal sagen, das steht wirklich in keinem Verhältnis. Ja, wenn ich sehe, was andere Clubs für Improvisationen machen müssen in ihren Reihen, ja, die wesentlich weniger vielversprechende Leute in der Reserve haben, dann sind das schon echt luxuriöse Debatten, die da beim FC Bayern geführt werden. Und da ist Tuchel auch nicht ganz frei von Schuldigkeit, das würde ich dann doch mal sagen wollen. Denn er hat natürlich so eine etwas theatralische Art, Dinge zu beklagen, die nicht perfekt sind. Und da ist er natürlich auch anderes gewohnt aus Chelsea zum Beispiel. Ja, da hätte er halt irgendwie nur kurz sagen müssen, ja, wir brauchen jetzt hier 4 neue Innenverteidiger, 50 Millionen Einkaufspreis, und dann hätte er die bekommen. Jetzt überspitzt gesagt natürlich, aber das geht halt beim FC Bayern so einfach nur auch nicht, obwohl da ja schon hohe Bedürfnisse befriedigt werden. Nur da hätte er sich dann hier und da auch mal ein bisschen zurückhalten können. So wirkt das alles etwas überdramatisch, finde ich.
Er ist natürlich auch angelegt in seinem Naturell als Perfektionist. Aber wir werden dann sehen am Mittwoch, wie sich der FC Bayern personell aufstellt, wie es sportlich weitergeht und vielleicht ja auch, wie es in der Debatte zwischen dem Trainer Thomas Tuchel und den TV-Experten weitergeht. Dortmund trifft am Dienstag schon auf Newcastle, jener Gegner, der zumindest beim letzten Aufeinandertreffen für gute Erinnerungen bei den Dortmundern gesorgt hat. Jetzt aber geht es darum, sich nach der Pleite gegen die Bayern zu befreien. Ob das gelingt und wie die Bayern auftreten, das können Sie dann alles wie gewohnt in der Süddeutschen Zeitung lesen. Die heutige Folge produziert hat Julia Ongiert. Die nächste Folge von Und nun zum Sport gibt's wie gewohnt kommenden Montag. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.